Wenn man auch furchtbar. So, Lara, did you get this, what I said?
Yeah.
But it's just a translation out of the internet. It's not mine. Okay. Ich nehme an, ihr seid schon mal in den letzten Tagen durch die Stadt gegangen. Und am Marktplatz vor allem werdet ihr bestimmt so etwas sehen. Es ist interessant, wie verschiedene diese sind im Internet, wie verschiedene Menschen diese Szene darstellen. Wir haben, ich muss dazu sagen, zu Hause keine Krippe, Zähne oder irgendwas. Persönlich bin ich nicht unbedingt grundsätzlich dagegen. Aber was ich empfinde immer wieder, wenn ich sie anschaue, ist eine gewisse Ferne von der eigentlichen Realität der Geschichte. Und in einer Weise finde ich so ein bisschen schade, weil da ist so viel drin, wo es sich wirklich lohnt. Eine Dynamik in diesen Geschichten, die wir verlieren, wenn wir nur so etwas sehen. Die Geschichte für heute ist auch, wie ich gesagt habe letzte Woche, eine Geschichte, die wir alle kennen. Ich möchte, dass wir eins nicht tun, ist, dass wir sagen, ach, das kenne ich schon. Denn Gottes Wort spricht immer wieder zu uns. Immer wieder. Und ich möchte, dass wir Gott bitten, durch seinen Geist unser Herzen zu öffnen für das, was er uns jetzt sagen möchte. Und das will ich jetzt tun, beten wir zusammen. Großer Gott, du hast so viel in deinem Wort, was du uns geben willst. Wir wollen dich bitten, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen wirklich ganz für dich zu öffnen, für das, was du sagen willst. Sprich du durch deinen Geist in uns, in unserem Herzen. Lass uns dich besser erkennen. Deine Wege. Nur du kannst das tun, Herr. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Ich habe in diesen verschiedenen Bildern einiges gesehen, aber was mir wichtig ist, ist eben diese Geschichte für heute. Einiges, was in diesen Szenen nicht deutlich wird. Wir lesen die Geschichte für heute in Deutsch, in Persisch und dann in Russisch. Lukas 1, Verse 26 bis 38. So, Christian?
Auf Deutsch.
Auf Deutsch.
Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie.
Persisch.
Зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел.
Letzte Woche war unsere Geschichte über ein älteres Ehepaar mitten in Jerusalem, mitten im Tempel. Das war alles wirklich mitten in dem, was für die Juden wichtig war. Ihre wichtigste Stadt, das wichtigste Gebäude und Priester. Diese Geschichte ist anders und ich weiß nicht, die meisten von euch können wahrscheinlich nicht zählen, wie oft ihr diese Geschichte gehört oder gelesen habt. Aber wenn wir näher schauen, dann können wir einiges entdecken. Diese Geschichte handelt auch um einen Engel, aber da hören die Ähnlichkeiten eigentlich auf, so ziemlich. Denn dieser Engel kommt nicht nach Jerusalem, sondern nach Nazareth. Ein abgelegener Ort, weit weg von allem, was wichtig war für das Volk. Es war ein Ort in Galiläa. Und Galiläa grenzte an ein heidnisches Gebiet im Norden. Also hatten sie viel mit Heiden zu tun. Und waren deshalb für manche Juden, die aus dem Süden kamen, verdächtig. Wenn es nur ging, hätte ein guter Jude aus Jerusalem die Gegend eher gemieden. Und wir sehen aus Philippus von einem besonderen Mann, aus Nazareth, also von Jesus sprach, der aus Nazareth kam, kam die Frage, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Das zeigte ein gewisser Vorurteil oder ein schlechter Ruf, den diese Stadt hatte. Das ist so ein Szenenwechsel wie von Berlin nach Ostfriesland vielleicht, oder ich weiß nicht wo. Also irgendein Wechsel von der große Stadt, Mittelpunkt für alle, zu einem Kuhdorf, würden wir heute sagen vielleicht. Wir hatten in der ersten Geschichte von Zacharias und Elisabeth gehört, von ihr Vorfahren, also sie kamen von, stammten von Aaron. Vorfahren waren sehr wichtig für die Juden. Ihr Stammbaum war für sie wichtig. Interessant ist hier von diesem jungen Mädchen, wir wissen nur ihren Namen. Maria. Mehr wird nicht gesagt. Die Eltern oder Vorfahren werden gar nicht erwähnt. Bei Josef, ihr Verlobte, ist das schon der Fall. Ein Nachfahre von David. Schon seltsam in der Hinsicht. Und interessant ist auch, wenn wir so Krippen sehen, oder Bilder, da sehen wir Maria als eine junge Frau. Nach allem, was ich gelesen habe über die Zeit, war sie wahrscheinlich zwischen so 14, 15, 16 Jahre alt. In dem Alter galten sie damals als heiratsfähig. Und war nicht ungewöhnlich, dass sie schon dann verlobt wurden. Wenn wir das alles sehen, dann würden wir menschlich gesehen sagen, das ist schlechtes PR. Wie kannst du so einen Plan machen, in einem abgelegenen Ort, weit weg von allem, was wichtig ist, in einer Familie, was sehr unwichtig ist, ein Mädchen, was offensichtlich keinen besonderen Stammbaum hatte. Da hätte man viele andere Alternativen. Sicherlich, was das angeht. Man hätte viele effektiver, vieles einbringen müssen, können, sollen. Aber diese Geschichte beweist einmal mehr, wenn man das braucht, wie anders Gottes Wege sind als unsere menschlichen Wege. Da sagt Paulus es selbst im 1. Korintherbrief, diese Worte, Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos galt, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Das ist der Weg Gottes durch die Geschichte hindurch. Er wählt das aus, was schwach ist, was einfältig ist, was die weisen Menschen dieser Welt nie ausgesucht hätten. Es beginnt bei Israel. Hat Gott selbst gesagt, ich habe euch nicht ausgewählt, weil ihr besonders wart oder besonders stark oder was auch immer, sondern ihr wart das geringste aller Völker. immer wieder durch die Bibel kann man sehen, wie er das so hinkriegt, dass die ganz schwach sind und so, damit sie sich völlig auf ihn verlassen. Bei Gideon schickt er die 80% der Leute nach Hause, damit sie sich ganz auf ihn verlassen. Und das zeigt uns einfach, Gott wirkt anders als wir Menschen und Gott sucht nicht die Menschen aus, die ganz besonders sind, die besonders was können. Und wenn wir denken, ich kann nichts Besonderes, ich bin nichts Besonderes, dann bist du genau richtig für Gott. Und vielleicht will Gott deshalb dich gebrauchen. So wie er Maria, die Mutter von Jesus, gebraucht hat. Wenn wir also diese Geschichte weiterschauen, ich habe den Eindruck, wenn ich die zwei Geschichten vergleiche, dass der Engel anders erschienen ist in der ersten als der zweiten. In der ersten Geschichte erscheint der Engel und Zacharias kann kaum stehen. Er ist so erschrocken, er zittert am ganzen Leib. Und hier ist Maria zwar erschrocken, aber sie ist erschrocken wegen seiner Begrüßung, wegen seiner Worte und nicht unbedingt sein Erscheinen. Wie wäre es für dich, wenn ein wildfremder Mensch vor der Tür steht auf einmal und sagt, du bist geschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und dann fragst du dich, was ist hier los? Für sie als junges Mädchen war das sicherlich verwirrend. Vor allem, wenn man diese letzten Worte hört, der Herr ist mit dir, das hatte für die Juden einen besonderen, wirklich Gewicht. Das waren Worte, die Gott immer wieder gesagt hatte durch die Geschichte. Besonders zu Menschen, die wirklich in besonderen Situationen waren, wo Gott sie gebrauchen wollte. Diese Worte hatte Jakob gehört, Josua gehört, Mose gehört, viele andere. Und der Gedanke für dieses Mädchen, dass sie auch dort einen Platz haben soll für diese Menschen, das konnte sie wahrscheinlich kaum vorstellen, wie auch. Und als sie noch überlegt, was das Ganze zu bedeuten soll, bekommt sie eine Ahnung, wer da vor ihr steht. Denn die nächsten Worte machen klar, dass es nicht irgendein Mensch ist, der vor ihr steht. Denn er sagt ihr voraus, sie wird schwanger werden. Und nicht nur das. Das ist noch unglaublicher. In diesen Versen hier, er sagt von diesem Sohn, der in ihr geboren werden soll, er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird immer, für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Diese Worte sind so eindeutig. Jeder Jude hätte gewusst sofort, das kann nur den Messias bedeuten. Der Auserwählte, der von Gott geschickt wird. Auf den alle gewartet haben. Wenn es vorher nicht klar, dann war es klar jetzt, dass sie nicht einfach mit einem Mensch redet. Und ich finde es interessant hier, an dieser Stelle, nach dieser Prophezeiung, hat Maria eine Frage. Genauso wie nach der Botschaft von Zacharias, also an Zacharias, er eine Frage hatte. Aber die Frage von Zacharias war anders. Es kam aus einem Zweifel heraus, dass sie überhaupt klappen kann. Und bei Maria ist einfach, sie sucht eine Erklärung für etwas, was noch nie geschehen ist. Denn Zacharias könnte wissen, ja, da gibt es in der Geschichte von Juden, in dem Alten Testament, immer wieder Geschichten, wo Menschen, Dinge passieren, zum Beispiel bei Abraham und Sarah. Dass eine Frau, die eigentlich kein Baby bekommen kann, ein Baby bekommt. Das war hier nicht das erste Mal für ihn. Bei Maria Könnte man lange in der Schrift suchen, um zu sehen, dass eine junge Frau schwanger geworden ist, ohne die Hilfe von einem Mann. Deshalb, glaube ich, kam diese Frage. Und der Engel gab ihr die Antwort, das wird vom Heiligen Geist kommen. Er sagt ihr das erstens. Zweitens sagt er, du kennst Elisabeth, Verwandte, sie ist schon so weit, da ist was passiert. Gibt ihr ein Beispiel. Und drittens sagt er einfach ein Wort, bei Gott ist nichts unmöglich. Das sind genau die Worte, die er an Abraham und Sarah gerichtet hatte, als sie ein Kind bekommen sollte in ihrem Alter. Genau die Worte, die er an Moses gerichtet hatte, als er ihm Fleisch für das Volk, für ein ganzes Volk in der Wüste versprach. Und das sagt mir, wenn wir denken, unsere Umstände machen Dinge unmöglich, ist es gerade erst dann, wo Gott sagt, wo wir diese Worte gebrauchen, bei ihm ist nichts unmöglich. Und darauf, was für eine Antwort gibt man darauf? Man kann nur vertrauen und sagen, ja, wenn Gott das so will. Und die Antwort von Maria zeigt es auch. Sie sagt es auch hier. Ja, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Gott wusste schon, was in Marias Herz war und wie sie war. Und diese Haltung wird hier klar und deutlich in diesen Worten. Ich glaube, sie wusste nicht, was auf sie zukommt, aber sie vertraut, dass Gott das tut. Gott bei ihr ist, ist in allem das Beste. Und sagt, okay, dann ging der Engel weg und dann sitzt sie da und was soll sie da damit anfangen? Ich bin gerade am Überlegen, okay, was passiert? Sie sagt nicht, was nachher kommt. In so vielen Geschichten wünsche ich mir manchmal, dass man ein bisschen mehr erzählt. Ja? Wenn Jesus einen Blinden heilt und dann weißt du nichts mehr und er sagt, okay, was macht er danach? Dann geht er erst zuerst mal zu seinen Kindern zu gucken oder was auch immer. Hier ist es auch, was tut sie danach? Sie hat diese tolle Verheißung bekommen. Und was macht sie damit? Vor allem, nachdem es passiert ist, sind sie schwanger. Was macht sie damit? Ja, der Heilige Geist hat mich schwanger gemacht. Ja, ja, ja. Wie soll sie das erzählen? Was soll sie ihrem Verlobten erzählen? Dem Josef. Nämlich, also sehr wichtig zu wissen, eine Verlobung damals war nicht einfach, okay, wir haben gesagt, wir wollen heiraten und dann ein paar Wochen später, nee, doch nicht. Damals war es wirklich eine Vereinbarung. Und wenn man das abbrechen wollte, dann musste man eine Scheidung einreichen. Also man hat sich verlobt damals und dann musste man warten, bis der Mann in der Lage war, um eine Familie zu ernähren, Beruf, Haus, was auch immer. Und dann sagte man, okay, jetzt können die heiraten. Das hätte vielleicht einmal, zwei Jahre gedauert manchmal, bis es soweit war. Sie waren verlobt die ganze Zeit, aber die Frau wohnte noch zu Hause, der Mann musste alles vorbereiten. Und dann, irgendwann, haben sie geheiratet. Und dann zog die Frau dann dorthin. Aber die waren zueinander versprochen. Ganz konkret. Maria hat es offensichtlich Josef gesagt. Und es scheint, dass Josef ihr zuerst nicht geglaubt hatte. Denn in Matthäus 1 lesen wir, dass Josef eigentlich die Scheidung einreichen wollte. Aber er wollte es in einer Art und Weise tun, dass es ihr nicht zum Problem wird. Er glaubte ihr nicht. Und wenn Josef ihr nicht glaubt, wie soll, was ist mit den Freunden und den Nachbarn und alle anderen? Bei Josef war es eigentlich erst durch einen Traum, bekam er einen Besuch von einem Engel, der ihm klar machte, dass es wahr ist, was sie gesagt hatte. Es ist gut möglich, dass sie denkt, ja, wenn mein Verlobte das nicht glaubt, was ist mit allen anderen? Und dass sie sich deshalb auf den Weg macht und Elisabeth besucht. Denn ich denke, wenn keiner zu Hause es verstehen würde, dann wird es Elisabeth doch verstehen. Und so steht dort, als sie dort ankommt, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Wow, das ist eine Begrüßung. Sonst hat sie immer Skepsis. Und wenn sie zu Hause irgendwo nur Zweifel und Skepsis und Fragen und... Wenn sie selbst vielleicht sich fragte, wozu das Ganze, dann hörte sie diese Worte und die bestätigen eigentlich das, was der Engel sagte. Ohne dass sie irgendwas gesagt hatte. Sie sagte nur, hallo, guten Tag oder was auch immer die sagen dort. Und sofort bricht es aus Elisabeth raus. Und ich finde es toll, dass Maria, wenn sie das hört, dass als erstens alle ihre Worte und ihre Gedanken und alles auf Gott richten. Denn sie sagt hier, gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinen Retter. Er hat seiner unbedeutenden Macht Beachtung geschenkt. Darum werden Menschen in aller Ewigkeit glücklich preisen. Also es ging nicht um ihr, um sie, also in diesen Worten, siehst du es? Es ging nicht um sie, es ging um Gott, in allem, was sie sagte. Und wir staunen über ihre Demut, auch über seine Macht und Barmherzigkeit. Und wir sitzen hier 2000 Jahre später, haben diese Geschichte gelesen, zum 100. Mal vielleicht, und fragen uns, okay, was nehmen wir für uns heute aus diesen Worten, aus dieser Geschichte? Und ich frage es einfach, was nimmst du, was lernst du, was siehst du in dieser Geschichte, was für dich in deinem was dir in deinem Alltag hilft, was dich ermutigt? Ich frage euch mal, was denkt ihr? Könnt ihr auch in andere Sprache antworten? Ich denke, ich sage einfach für mich persönlich, wenn ich diese Worte lese, die hier Maria sagt, Das sind Worte, die wir alle sagen können. Er hat uns Beachtung geschenkt. Er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt. Er hat uns so viel geschenkt in unserem Leben. Ein neues Leben mit ihm, Ewigkeit, die Hoffnung auf Ewigkeit. Wir dürfen unser Leben in seine Hände geben. Er ist mit uns. Das nehme ich mit. Und ich nehme auch mit für mich, und ich hoffe, das ist auch für uns alle so, Gott braucht keine große Bühne, keine große Fähigkeit, keine besondere Talent von Menschen, um zu wirken in dieser Welt. Entscheidend ist nicht dein Stammbaum oder dein Lebenslauf. Entscheidend ist deine Bereitschaft, deine Hand und Leben in seine Hand zu legen, im Vertrauen an den, der uns so sehr liebt und so viel Großes tun will. Er kann und will so viel in unserem Leben tun. Davon bin ich überzeugt. Wir setzen uns diese Woche nicht zusammen in Gruppen. Ich gebe euch eine Hausaufgabe. Und zwar, nimm dir Zeit diese Woche irgendwann und lies mal wieder diese Geschichte und beantworte diese Fragen. Warum wählte Gott eine alte Frau und eine junge, unbekannte Jungfrau aus einem entlegenen Dorf mit einem schlechten Ruf, um die Geburt von seinem Sohn zu vollbringen? Warum tat er das? Und die zweite Frage, die für mich wichtiger ist, ist persönlich, was will Gott dir durch diese Geschichte zeigen über seinen Plan für dein Leben, was er in dir und durch dich tun will? Denn es geht um dein Leben. Was Gott tun will. Nimm dir bitte Zeit und denk über diese Fragen nach. Wir beten zum Schluss zusammen. Beten wir. Gott, du bist gut, du bist groß, du hast deine Wege und du erkennst uns durch und durch und nimmst uns so, wie wir sind und willst uns verändern, uns gebrauchen für deine Geschichte, für dein Reich. Herr, dein Reich komme in unserem Leben, in dem Leben von jedem hier. Lass uns zu deiner Ehre jeden Tag leben, durchs Leben gehen. Denn du bist groß und gut. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich lade alle ein, auch jetzt zu Kaffee und zu den vielen schönen Sachen, die gebacken wurden. Ich wünsche allen wirklich eine gesegnete Woche, nicht zu stressig. Das ist alles Gute.